Umgehört, der Podcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um ein einschneidendes Ereignis vor exakt 20 Jahren. Das Jahrhunderthochwasser im August 2002 in Sachsen. Über die damaligen Ereignisse, aber vor allem über die Veränderungen in der Zeit danach, bis heute, zum Beispiel bei den Hochwasserwarnungen, spreche ich mit Dr. Uwe Müller, Leiter der Abteilung Wasser, Boden, Wertstoffe am LfOLG und mit Christina Ried, Leiterin des Landeshochwasserzentrums. Hallo an Sie beide.
Hallo.
Hallo.
Herr Dr. Müller, Sie waren im August 2002 bei der Landestalsperrenverwaltung beschäftigt und unter anderem für die Standsicherheit der Talsperren zuständig. Wie haben Sie das Hochwasser damals erlebt?
Ich war an dem 12. August in meinem Büro. Dann kam eben die Information, dass es ergiebige Niederschläge geben wird. Und hinterher hat sich ja auch bewahrheitet, dass wir die höchsten jemals gemessenen Niederschlagsmengen in kurzer Zeit in Deutschland hatten. Also innerhalb von 3 Tagen fiel ungefähr so viel Regen, wie sonst in einem halben Jahr in Sachsen fällt. Und dann kriegte ich am frühen Nachmittag einen Anruf von der Stadtverwaltung von Klaas Hütte, dass mit dem dortigen Staudamm eventuell was nicht in Ordnung ist, ob ich einen Spezialisten hinschicken könnte. Und dann habe ich einen Mitarbeiter von mir dorthin geschickt und hatte ihm noch mit auf den Weg gegeben, er soll sich von oben an das Bauwerk annähern und nicht von unterhalb. Und das hat er auch getan. Und das war auch gut so. Also wir haben dann gemeinsam per Telefon hatten wir dann beschlossen, zu evakuieren in Klaas Hütte. Also 15 Uhr war dann die Evakuierung abgeschlossen und 16.05 Uhr ist dann dieser Staudamm gebrochen, der dort in der Obhut von der Stadt Klaas Hütte zum damaligen Zeitpunkt war. Also das war für mich schon ein einschneidendes Erlebnis. Und wir mussten dann natürlich auch unser Objekt verlassen. Die Zentrale der Landestalsperrenverwaltung ist ja in Pirna und das war dann durch das Hochwasser der Elbe letztendlich das Gebäude mit betroffen. Wir haben dann also unseren ganzen Hauptstandort ins Ministerium hier nach Dresden verlegt und haben von dort aus agiert. Und dann waren wir eine Woche lang unter Dauerstress, also permanent gingen die Telefone, es musste alles gewährleistet sein. Dann gab es ja auch Meldungen, die sich nicht bewahrheitet haben. Also eine war ja, die Talsperre Malta wäre gebrochen. Da weiß ich noch, da stand der damalige Umweltminister neben mir und wollte wissen, Herr Müller, was ist denn da nun? Sie haben doch vor einem halben Jahr den Standsicherheitsnachweis bestätigt. Und da habe ich dann in Malta am Sonnenhang mehrere Bürger angerufen, um rauszukriegen, was die sehen. Weil zum Staupersonal waren die Verbindungen schon unterbrochen. Da konnte ich gar nicht mehr erreichen. Und dann kam aber die Bestätigung, dass die Staumauer natürlich noch steht. Und dass bloß die Bevölkerung und auch die öffentlichen Einrichtungen das nicht zuordnen konnten, dass auch unterhalb einer Talsperre so viel Wasser durch die Weißeritz fließt. Und das hatte dann zu dieser Vermutung geführt, die dann aber auch über offizielle Stellen verbreitet worden ist. Und das musste man dann ganz schnell einholen. Das zeigt also auch, dass Kommunikation in so einer Krisensituation sehr wichtig ist. Also das war schon ein einschneidendes Erlebnis, was ich, denke ich mal, auch nie so vergessen werde.
Das glaube ich, das klingt nach sehr dramatischen Ereignissen. Frau Ried, wie ist denn damals vor dem Hochwasser gewarnt worden? Wir hatten ja steigende Pegel an mehreren unterschiedlichen Flüssen.
Ja, organisatorisch gab es neben der Landeshochwasserzentrale im Landesamt noch 3 weitere regionale Hochwasservorhersagezentralen in Bautzen, Chemnitz und Leipzig. Die geteilten Verantwortlichkeiten damals erwiesen sich durchaus als uneffektiv. Die Schwachstelle dabei war das Schneeballprinzip, dass die Verteilung der Nachrichten über die 3 Regierungspräsidien an die Landkreise und Gemeinden erfolgte. Die Nachrichten wurden dabei hauptsächlich per Fax oder auch via Telefon und im Internet verteilt. Und durch dieses Schneeballprinzip vergingen teilweise mehrere Stunden, während die Wasserstände von der Alarmstufe 1 bis zur Alarmstufe 4 und auch darüber anstiegen, teilweise die Verbindung zu den Pegeln abbrachen, sodass die Situation auch nicht mehr genau eingeschätzt werden konnte. Wie Dr. Müller schon sagte, war es ein absolutes Extremereignis und es gab auch noch keine Erfahrung mit solch einem Extremereignis, sodass die Situation anfangs auch unterschätzt wurde und später die Vorhersage von dem Betroffenen auch gar nicht unbedingt geglaubt wurde.
Die Schadensbilanz des Hochwassers ist ja erschreckend gewesen. Es gab Tote, Verletzte, wir hatten Schäden in Milliardenhöhe. Herr Dr. Müller, welche Lehren wurden denn aus dem Hochwasser gezogen? zum Beispiel die Hochwasserwarnungen betreffend. Was wurde da geändert?
Ich denke mal, zu den Hochwasserwarnungen sagt die Favorit dann was, was sich geändert hat. Aber generell war es eine sehr gute Entscheidung, dass man sich entschlossen hat, eine sehr umfassende Ereignisanalyse durchzuführen nach dem Ereignis, um zu analysieren, was ist da passiert, was hat nicht funktioniert. Die ist also federführend vom Landesamt unter Mitwirkung der Landestalsperrenverwaltung, der Wasserbehörden, aber auch mit Unterstützung aus der Schweiz angefertigt worden, weil die Schweizer hatten ein paar Jahre zuvor ein schlimmes Ereignis und hatten da auch schon Erfahrung gezogen. Das war sehr wertvoll von uns. Und dann haben wir die Prozesse alle aufgearbeitet und damit haben wir die Schwachstellen identifiziert. Und dann haben wir sogenannte Hochwasserschutzkonzepte erstellt. Das war auch eine enorme Ingenieurleistung. Also die ganzen Gewässer sind vermessen worden. Also welche Breite, welche Tiefe, wie, um dann berechnen zu können, wie schnell das Wasser dort abfließt, wo es sozusagen Gefährdungsstellen gab, sind Brückenschauen durchgeführt worden, weil Brücken oft das Problem sind, die dann zu Verklausungen, also sagt der Fachmann auf gut Deutsch, zu Verstopfung führen, sodass das Wasser dann da nicht unter der Brücke langfließt, sondern sich eben über die Fläche verteilt. All diese Dinge sind dann durchgeführt worden und das hat man in diesen Wasserschutzkonzepten, die also methodisch auch sehr wertvoll waren, berücksichtigt. Die waren dann auch die Grundlage für das dann später etablierte Hochwasserschutzinvestitionsprogramm, was der Freistaat Sachsen aufgelegt hat. Und die vielen Dinge, die wir dort aufgearbeitet haben, die waren dann letztendlich auch Veranlassung für die EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie zu erlassen, die dann Auswirkungen gehabt hat auf das deutsche Wasserhaushaltsgesetz und letztendlich auf das sächsische Wassergesetz. Also diese ganzen Fachdinge, die da hier bei uns passiert sind, waren Auslöser, um über diesen Gesamtprozess wesentlich intensiver nachzudenken. Das führte dann auch zu Gesetzesänderungen. Es gab ja dann auch noch eine unabhängige Kommission, der General AD von Kirchbach, der hat ja dann auch eine Analyse durchgeführt und einen Bericht gemacht. Und auch dort sind noch Schwachstellen, insbesondere was den Nachrichtendienst betraf, aufgedeckt wurden, die dann auch entsprechend Berücksichtigung gefunden haben. Und Sachsen hatte ja zum Glück schon aus Erfahrungen anderer Hochwasser gelernt. Also 1997 war ja das schlimme Oder-Hochwasser. Es war eine ähnliche Wetterlage, so eine 5b-Wetterlage, nur dass die weiter östlich war. Und da hat man in Sachsen zentrale Hochwasserschutzlager errichtet, also wo Equipment wie Sandsäcke, Geotextilien, Beleuchtung und alles, was man so braucht, für die Landkreise zur Verfügung gestellt wird. Und das ist dann schon zum Einsatz gekommen und hat uns schon enorm geholfen im Jahre 2002.
Jetzt kommen wir zu den Hochwasserwarnungen. Frau Ried, was ist da passiert nach 2002? Was hat man da geändert?
Ja, Sachsen hat nach dem Hochwasser 2002 die Systeme und Instrumente der Vorhersage, Meldung und Warnung deutlich ausgebaut. Und seit Errichtung des Landeshochwasserzentrums in Dresden werden alle Hochwassernachrichten im Sinne des Single-Voice-Prinzips im Landeshochwasserzentrum erstellt und von hier auch versandt. Eine Verbesserung bei der Hochwasserwarnung ist auch, dass sich der Vorhersagezeitraum für die Elbe auf bis zu 60 Stunden verlängert hat. Also jetzt ist eine Abschätzung am Pegel Dresden für die kommenden 60 Stunden möglich. Und bei anderen Flüssen wurde das auf bis zu 24 Stunden erweitert. Das Hochwasserwarnsystem wurde auch in dem Sinne verbessert, dass bei Hochwassergefahr werden Eilbenachrichtigungen direkt an die Behörden, Kommunen, aber auch ausgewählte Dritte versandt. Der Empfang dieser Hochwassernachrichten muss bestätigt werden. Diese Bestätigungen werden durch das Landeshochwasserzentrum entgegengenommen und überwacht, sodass im Fall einer Nichtbestätigung die übergeordnete Stelle informiert wird. Und dieser dann auch nachgehen kann, warum es keine Bestätigung gab, ob es gegebenenfalls irgendwo klemmt und der Sache nachgegangen werden muss, damit die Hochwassernachrichten auch wirklich beim Empfänger ankommen. Genauso wurde das Niederschlags- und Pegelmessnetz deutlich verbessert, nochmal ausgebaut. Die Zusammenarbeit mit der Talsperrenmeldezentrale, der Landestalsperrenverwaltung und auch mit den Hochwasserzentralen der Nachbarländern wurde nochmal deutlich intensiviert.
Bei den Hochwasserwarnungen ist viel passiert, von dem wir jetzt auch profitieren und sicher auch schon 2013 profitiert haben, kommen wir noch später dazu. Herr Dr. Müller, gibt es darüber hinaus über das Thema Hochwasserwarnungen noch Maßnahmen oder Projekte, die uns jetzt dabei helfen, dass wir auf ein mögliches weiteres Hochwasser besser vorbereitet sind?
Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass es jetzt eine EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie gibt, die eine permanente Beschäftigung mit diesem Themenfeld ja auch gesetzlich vorschreibt. Auf der einen Seite hat in Auswertung des Ereignisses der Freistaat schon dieses Hochwasserinvestitionsprogramm ins Leben gerufen und die Landestalsperrenverwaltung hat also an den staatlichen Gewässern sehr viel in technische Hochwasserschutzmaßnahmen à la Couleur, was es da alles gibt, neue Hochwasserrückhaltebecken, Deiche, Hochwasserschutzmauern und so weiter investiert. Das geht also weit über 2 Milliarden sind da inzwischen in den letzten 20 Jahren investiert worden. Aber es gibt eben auch noch viele Maßnahmen darüber hinaus, die auch wichtig sind. Zum Beispiel sind die Kommunen letztendlich gesetzlich verpflichtet worden, dass sie alle eine Wasserwehr haben, was es also vorher nicht gab, damit dort Klarheit herrscht, wer in so einem Ereignisfall dann auch handelnder Akteur auf kommunaler Ebene ist. Der Freistaat hat als einziges Bundesland Hochwasserentstehungsgebiete ausgewiesen. Das macht ungefähr 8% der Landesfläche aus. Das muss man sich so vorstellen, dass die im Erzgebirgsbereich sind, wo also schnelles Abflussverhalten stattfindet und auch die höchsten Niederschlagsintensitäten herrschen. Dort darf man keine Verschlechterung der Abflusssituation erzeugen, damit Wasser in der Fläche zurückgehalten werden kann. Und wichtig ist ja auch immer dieses Ober-Unterliga-Prinzip. Für den Oberliga, der ist immer dran interessiert, das Wasser möglichst schnell loszuwerden, aber dann kriegt der Unterlieger ein Problem und das soll natürlich vermieden werden. Und die Risikomanagement-Richtlinie, die schreibt natürlich auch vor, dass jetzt Gefahrenkarten und Risikokarten zu erstellen sind, sodass jeder informiert ist, welcher Gefährdungslage oder welchem Risiko er letztendlich ausgesetzt ist. Und diese Kartenwerke werden auch genutzt für sogenannte Hochwassermanagementpläne, also wo dann konkrete Maßnahmen definiert sind, die man umsetzen muss letztendlich, weil es gesetzlich verpflichtend ist, um die Gesamtsituation zu verbessern. Und dann gibt es natürlich auch über Fachverbände noch Dinge, die auch hilfreich sind, wo also alles zum Themenfeld Hochwasserrisikomanagement unterstützend noch mit etabliert wird. Es gibt zum Beispiel ein Audit, wo Kommunen sich auditieren lassen können. Es wird über die DWA gemacht. Wie gut bin ich denn aufgestellt? Da wird sozusagen so alles abgecheckt. Dresden zum Beispiel hat da bundesweit mit am besten abgeschnitten. Also da sind auch die sächsischen Kommunen sehr vorbildlich aufgestellt. Das ist nur jetzt eine Teilmenge von dem, was da inzwischen passiert ist. Aber denke ich mal, da sind wir bundesweit mit am vorderer Front, was jetzt die Umsetzung auch von solchen Maßnahmen betrifft.
Jetzt hatten Sie gerade vom Ober- und Unterliga-Prinzip gesprochen. Kann einer von Ihnen beiden bitte nochmal erklären, was das ganz genau ist, was sich dahinter verbirgt?
Ja, die Begriffe Ober- und Unterliga kommen an sich aus dem Wasserrecht. Der Oberliga ist an einem bestimmten Punkt im oder am Gewässer ein Ortsansässiger, also ein Grundstückseigentümer oder auch eine Gemeinde. Und durch Maßnahmen, die ein Oberliga auf seinem Gebiet durchführt, können natürlich die weiter flussabwärts lebenden Personen, die sogenannten Unterliga, positiv oder auch negativ betroffen sein. Im Niedrigwasserfall, wenn das Wasser vom Oberliga zurückgehalten wird, ist es nicht gewünscht vom Unterliga. Und im Hochwasserfall oder natürlich, was Dr. Müller mit den Hochwasserentstehungsgebieten ansprach, ist es natürlich gewünscht, dass das Wasser in der Fläche zurückgehalten wird. Gerade bei uns in den Mittelgebirgs- und Hügellandschaften entstehen in kurzer Zeit starke oberirdische Abflüsse bei den Starkniederschlägen und dort ist das Ziel, das Wasser vor Ort in der Fläche zu halten, sodass es weiter unterhalb beim Unterliga sozusagen nicht zu einer Hochwassergefahr kommt. Und die beschriebene Ausweisung von Hochwasserentstehungsgebieten ist natürlich ein Schritt in diese Richtung. Ein weiteres Beispiel wäre der Bau von Poldern an der Elbe. Im Bereich Aussig werden eine Vielzahl von Poldern perspektivisch gebaut, die aber auch in erster Linie Sachsen-Anhalt beispielsweise als Unterlieger nutzen. Oder die Havelpolder wäre so ein bundesweites Projekt an der Elbe, wo die unterhalb liegenden Bundesländer natürlich die Vorteile haben, wenn das Hochwasser in den Havelpoldern zurückgehalten wird. Und dort gibt es auch gemeinsame Verträge, Abstimmungen, wie die dann gesteuert werden. Für uns an der Elbe in Dresden, in Sachsen, ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den tschechischen Kollegen dabei umso wichtiger, weil wir hier zum einen von den Informationen von tschechischer Seite, wie sich die Hochwasserlage entwickelt, abhängig sind für unsere Vorhersagen, aber auch natürlich profitieren von der Steuerung der Moldau-Kaskade in Tschechien. Und wie schon erwähnt, wurde die Hochwasservorhersage der Elbe ja verbessert. Am Pegel Usti wurde der Vorhersagehorizont um 24 Stunden erweitert, was uns jetzt eine Abschätzung für den Pegel Dresden für 60 Stunden im Voraus ermöglicht.
Da interessiert mich jetzt, wie war der Vorhersagehorizont für die Elbe 2002? Gab es sowas damals?
Wenn wir die Vorhersage vom Pegel Usti hatten, konnte man abschätzen, was in 36 Stunden am Pegel Dresden für einen Wasserstand erreicht wird. Natürlich mit all den Unsicherheiten.
Und jetzt sind wir bei 60 Stunden.
Ja, genau.
Jetzt hatten wir ja 2013 ein ähnlich extremes Hochwasser mit wesentlich weniger Schäden in Sachsen. Der verlängerte Vorhersagehorizont wird da sicher einen Teil dazu beigetragen haben, aber wahrscheinlich auch die Veränderung bei den Hochwasserwarnungen, weil es ist ja so, glaube ich jedenfalls, wir hatten ein niedrigeres oder geringeres Schadpotenzial als 2002. Wie haben die Veränderungen, die wir bei den Hochwasserwarnungen und bei den anderen Sachen vorgenommen haben, dazu beigetragen?
Bevor die Frau Ried zur Vorhersage was sagt, was zur Einordnung. Also 2002 waren ungefähr 2/3 von Sachsen betroffen. Also Ostsachsen war 2002 nicht betroffen. Und 2013 war der ganze Freistaat betroffen. Und die Intensitäten vom Abflussverhalten in den Flusseinzugsgebieten waren ähnlich stark wie 2002. Also das war schon in vielen Dingen vergleichbar, was jetzt die Intensität betraf. Aber jetzt vielleicht erstmal zur Vorhersage und dann sage ich noch was, warum die Auswirkungen geringer waren.
Wie bereits gesagt, hat sich das Hochwasserwarnsystem, aber auch die Hochwasservorhersage entscheidend verbessert. Der Vorhersagezeitraum wurde deutlich erweitert. Und ein zweiter Grund ist insbesondere die Verbesserung der Meldekette, dass wir wirklich bei einer Hochwassergefahr direkt die Information bis zum Bürgermeister oder bis zur Wasserwehr, bis zur Katastrophenschutzbehörde bringen. Und die Kollegen ihre Alarm- und Einsatzpläne haben und wissen, bei welchen Alarmstufen sie wie zu handeln haben. Diese kurzen Meldewege, das ist sicher ein entscheidender Vorteil auch 2013 gewesen. Und gleichzeitig muss man auch sagen, die Bevölkerung war sensibilisiert durch die großen Hochwasserereignisse, die wir ja nicht nur 2002, sondern auch 2006 und 2010 hatten.
Und das ist ein gutes Stichwort, was die Frau Ried gesagt hat mit der Sensibilisierung. Also wenn man schon mal so eine Situation erlebt hat, dann hat man schon mehr eine Vorstellung, wie man damit umgeht. Und die anderen Dinge, die wir ja schon erwähnt hatten, haben natürlich auch dazu geführt. Auf der einen Seite hat die Landestalsperrenverwaltung ganz viele technische Maßnahmen umgesetzt. Wenn Sie alleine die Dresdner Altstadt nehmen, die Schutzlinie in der Dresdner Altstadt, die war fertiggestellt. Die war bis fast Oberkante, Unterlippe eingestaut. Also die hat voll funktioniert und hat dann natürlich verhindert, dass die ganze Dresdner Altstadt wie 2002 wieder unter Wasser geht. Oder durch die Aufklärung der Bevölkerung, auch durch viele Aktivitäten von unserer Seite und der Sensibilisierung, dass ja auch eine Eigenvorsorge gefragt ist. Also jeder, der in einem Gebiet sein Gebäude hat, wo er betroffen sein kann, der muss ja auch eine eigene Vorstellung haben, was er dort am besten macht. Also meinetwegen noch Gegenstände aus den unteren betroffenen Etagen nach oben tragen oder mit Nachbarn vielleicht eine Notstromversorgung etablieren oder die Gebäudeöffnung verschließen und, und. Dazu braucht er Vorwarnzeit. Die ist größer geworden. Damit hat er mehr Zeit, Maßnahmen umzusetzen. Und alles sowas wirkt natürlich positiv und bringt dann natürlich den Effekt, dass viel weniger Schäden entstanden sind. Ich kann mal eine Zahl nennen. Also 2002 waren 2/3 des Landes betroffen. Schäden waren ungefähr 8 Milliarden Euro in Sachsen alleine. Und 2013 war der ganze Freistaat betroffen und die Schäden beliefen sich auf, in Anführungsstrichen, nur ca. 2 Milliarden Euro, also wesentlich weniger, weil eben viele Dinge funktioniert hatten. Die Wasserwehren standen fest, auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen waren jetzt entsprechend schon angepasst. angepasst, sodass alle Akteure auf allen Ebenen eigentlich gewusst haben, oder die meisten zumindest, wie sie mit dieser Situation umzugehen haben. Und auch Bauvorsorge und so weiter. Und wir haben natürlich auch enorm gelernt, dass Kommunikation ein ganz wichtiges Thema ist. Also da ist dann auch ein viel professioneller Umgang mit diesem Thema durchgeführt worden, sodass die Informationsketten, die Frau Ried hat es ja angedeutet, dass also mit sehr entscheidend kurze Informationswege bis auf Kommunalebene direkt informieren, damit ganz wenig Zeit verloren geht, damit sofort vor Ort Aktivitäten entfaltet werden können, die dann sozusagen die Auswirkungen lindern. Und da ist sehr viel getan. Und Basis ist natürlich das ganze vorbereitete Wissen mit den Gefahren- und Risikokarten. Also wo kann überhaupt eine Betroffenheit entstehen und was kann ich an den entsprechenden Objekten auch machen? Ne, das muss ich ja vorher aufgearbeitet haben, damit dann genau in der Situation das richtige Handeln eintritt.
Jetzt hatten Sie gerade die Eigenvorsorge erwähnt. Also was kann der einzelne Bürger, der Anlieger ist, gegebenenfalls tun, um sich selber vor Hochwasser zu schützen? Kann das bitte einer von Ihnen nochmal näher ausführen, was das bedeutet, was man da machen kann?
Ja, zum einen sollte jeder Bürger wissen, dass es die absolute Sicherheit gegen Hochwasser nicht geben kann. Und jeder, der an einem Gewässer lebt oder dort Eigentum hat, muss sich seiner Gefährdung bewusst sein. Und sollte auch selbst durch geeignete bauliche Maßnahmen, aber auch das richtige Verhalten im Hochwasserfall vorsorgen. Wie schon von Dr. Müller beschrieben, stellt das LHWZ oder das Landesamt viele Informationen dazu bereit. So kann sich der Bürger mithilfe digitaler Karten auf unserer Internetplattform IDA über Hochwassergefahren am Wohnort informieren. Besteht die Gefahr, vom Hochwasser betroffen zu sein, zeigt unser Online-Tool Flatbee auf, wie man sein Haus vor Hochwasser baulich schützen kann. Aber neben der baulichen Sicherung des Hauses muss jeder auch für seine persönliche Sicherheit sorgen. Zum Beispiel mit einem Notfallplan für eigene Schutzmaßnahmen bei Hochwasser, wie schon beschrieben. Zum einen natürlich die wichtigen Gegenstände in die zweite Etage bringen, aber zum anderen auch einen vorgepackten Notfallkoffer mit wichtigen Unterlagen zu haben, um im Notfall das Haus mit dem nötigsten und den wichtigsten Unterlagen auch verlassen zu können. Wichtig ist auch, ausreichend Lebensmittel und Wasser für mehrere Tage im Haus zu haben, falls man temporär nicht erreichbar ist, einkaufen nicht möglich ist. Ja, und ganz wichtig, Eigenvorsorge, sich vom Wasser fernzuhalten, nicht in den Keller zu gehen und auch nicht versuchen, zum Schluss noch das Auto wegzufahren. Das birgt einfach ganz viele Gefahren für persönlich, für Leib und Leben.
Und Vorkehrungen zu treffen, dass man auch Informationen empfangen kann. Also kann ja durchaus sein, dass der Strom weg ist. Also es wäre hilfreich, wenn jeder ein Radio zu Hause hätte, was er auch ohne Strom, also mit Batterie oder Solarzelle oder mit Kurbel, habe ich eins, betreiben kann, um dann entsprechend Informationen empfangen zu können. Weil wir haben auch organisiert, ist auch ein Qualitätssprung letztendlich. Wir haben mit allen Rundfunksendern, die ganz Sachsen als Sendegebiet haben, Vereinbarungen getroffen, dass im Hochwasserfall bei Erreichen der dritten, also der vorletzten Alarmstufe, nach dem Nachrichtenblock, so wie eine Verkehrsstörungsmeldung kommt, auch von uns dann eine Botschaft mit verlesen wird, sodass dann das noch eine Möglichkeit ist, wenn alle anderen Kommunikationskanäle nicht mehr funktionieren, dass man über die Rundfunkanstalten dann noch eine Warnung bekommt.
Ich glaube, das gab es 2013 schon, oder?
Das gab es 2013 schon, genau. Aber das ist ja, sagen wir mal, eine Lehre aus 2002 mit gewesen, dass man sowas macht. Und zur Informationsvorsorge, hatte ich vorhin noch nicht erwähnt, gehört eben auch mit, um, wenn einer jetzt sozusagen in Sachsen Grundstück kauft und noch nie mit Hochwasser zu tun hatte, kommt er nicht auf die Idee zu gucken, ist denn das Grundstück, was ich jetzt erwerben will, liegt das im Überschwemmungsgebiet oder so, sondern da informiert er sich einfach nicht. Und deswegen haben wir mit dem Innenressort vereinbart, dass die Liegenschaftsämter bei Grundstücksverkehr die Informationen mit dazugeben, ob das im Überschwemmungsgebiet liegt oder nicht. Insofern kriegt man spätestens zu dem Zeitpunkt noch die Info, hier ist noch ein Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt. Also das ist ganz wichtig, Informationen über alle Schienen zu diesem Themenfeld mit anzubieten.
Genau, genau. Eine Rückfrage nochmal zu den Hochwassergefahrenkarten, so hießen sie ja, glaube ich, ganz konkret. IDA hatten Sie erwähnt. Dort finde ich die Karten in dem Portal, nenne ich es jetzt mal. komme ich zu den Karten über die Internetseite des Landeshochwasserzentrums oder gebe ich es am besten einfach bei Google ein?
Also es sind beide Wege möglich. Sie finden bei uns auf der Seite des Landeshochwasserzentrums den Punkt Karten und GIS-Daten. Über diesen Weg kommen Sie auch zu den Hochwasserkarten, Gefahrenkarten, Risikokarten, auch überschwemmte Bereiche aus dem Jahre 2002 beispielsweise. Die finden Sie über diesen Weg. Auf der anderen Seite können Sie das auch über die Informationsplattform IDA. Das ist die Plattform für Umweltdaten im Landesamt und die Sie auch natürlich über Google-Suche genauso aber wie auch das Landeshochwasserzentrum erreichen.
Noch eine ganz andere Frage. Im Klimawandel, den wir jetzt aktuell hautnah erleben, gibt es neben langen Dürrephasen leider immer auch wieder Starkregenereignisse, die vor allem lokal teilweise richtig heftig ausfallen. Gibt es da eine Möglichkeit für uns als LfOLG davor zu warnen?
Also wir haben uns natürlich sehr intensiv mit dem Themenfeld Starkregen auf der einen Seite, aber auch Dürre auseinandergesetzt. Also einerseits finden Sie über unsere Einstiegsportale des Landeshochwasserzentrums, finden Sie zu dem Thema zu viel, also zum Hochwasser und zu wenig zur Dürre Informationen, wie gerade die aktuelle Situation ist und wo die Reise hingehen wird. Also auch Szenarien, Klimaszenarien sind auf den Wasserhaushalt umgerechnet und dann, wie das also langfristig weitergeht. Aber auch natürlich, um Gefährdungssituationen zu vermeiden, haben wir noch ein Frühwarnsystem etabliert. Das geht also über das klassische Hochwassernachrichtendienstsystem hinaus. Dort werden also Vorinformationen, Vorfeuchte, also wie hat es in den letzten Wochen geregnet, Hangneigung und andere hydrologische Informationen werden dort verarbeitet. Die werden verschnitten mit den aktuellen Niederschlagsprognosen des Deutschen Wetterdienstes und daraus wird ein Frühwarnprodukt generiert. Das wird jede Stunde neu gerechnet und schaut 24 Stunden in die Zukunft. Und damit können wir schadbringende Schadensereignisse detektieren. Wir haben Sachsen in 16 Teilgebiete eingeteilt. Also für diese Gebiete kommt dann, ich sag mal, eine fünffarbige Ampelskala von geringster bis sehr hoher Gefährdung. Und dann kann man sich darauf einstellen, was da passieren kann und sollte dann die Lage beobachten. Jeder ist auch in der Lage, sich alle Informationen mit dem mobilen Endgerät zu beziehen. Also wir empfehlen für Wetterwarnung die App des Deutschen Wetterdienstes, die nennt sich Warnwetter. Die gibt es in jedem App Store zu kaufen, kostet 1,99 €, ist aber super. Also die Niederschlagsinformation stimmt da ungefähr auf eine Viertelstunde genau, ob es da, wo man gerade ist, regnet oder nicht. Das ist schon mal sehr gut. Dann gibt es die Meine Pegel-App. Die wird über das Hochwasserportal der Länder angeboten. Da sind auch alle Pegel von uns in Sachsen mit drin. Und dann kann man sich für jeden dieser Pegel einen individuellen Wasserstand einstellen, der eigenen Wahl, bei dem man dann eine Push-Nachricht bekommt, sodass man auch da informiert wird, wenn da was passiert. Und all diese Informationen sind natürlich auch noch umgesetzt in solche Apps wie Nina oder so, die dann bundesweit für den Katastrophenschutz entwickelt worden sind. Aber eigentlich reicht die Warnwetter-App und die Meine Pegel-App. Dann hat man eigentlich alle Informationen zum Thema Hochwasser, die relevant sind. Da kriegt man das also in unser Frühwarnsystem, kann man über ein RSS-Feed schon beziehen und da ist auch perspektivisch geplant, dass das über die Meine Pegel-App auch noch mit zur Verfügung gestellt wird. So, und dann hatten wir ja schon erwähnt, Eigenvorsorge, da hat der Freistaat über das Bildungs- und Demonstrationszentrum in Leipzig den Hochwasservorsorgeausweis etabliert, wo man sich also im ersten Schritt vielleicht unser System Flatby informieren kann und in der zweiten Stufe, wenn einem das nicht reicht, nimmt man sich noch einen ausgebildeten Fachmann dazu. Da sind wir also auch mit beteiligt an der Ausbildung und der kann dann einschätzen, was man an dem konkreten Objekt noch tun kann, damit dann die Auswirkungen möglichst gering ausfallen. Das ist ganz wichtig. Und wir haben auch über Projekte, die wir europaweit mit anderen Ländern, auch wir haben viele Projekte mit den tschechischen Kollegen betrieben haben, haben wir zum Beispiel eine Toolbox entwickelt, die nennt sich Rainman Toolbox. Also wenn Sie nach Rainman Toolbox googeln, finden Sie eine Plattform, wo ganz viele methodische Hinweise zum Thema Starkregen, Zielgruppe sind da mehr die Kommunen, abgelegt sind und da sind auch über 100 Best-Praxis-Beispiele dargestellt zu den verschiedensten Fachfragen, die man eigentlich haben kann, wie das schon mal jemand in Europa gemacht wird. Und wir haben auch eine Software entwickelt für die Kommunen, die nennt sich INGE, interaktive Gefahrenkarte. Also alles, was ich in einer Hochwassersituation als Kommune tun muss, muss ich ja einen Masterplan bereithalten. Und den kann ich auch in der Software INGE elektronisch ablegen, hat den Vorteil, automatisch sind alle Pegel angebunden, die relevant sind. Und ich vergesse nichts, weil die Software erinnert mich dran. Also das haben wir auch noch etabliert. Frühwarnung hatte ich erwähnt. Und perspektivisch arbeiten wir also auch dran, vor Niedrigwassersituationen zu warnen, weil das nur wieder für andere Strukturträger interessant ist. Also das ist auch ein Themenfeld, was wir bedienen werden. Und deswegen denke ich mal, haben wir sehr gute Informationen. In Sachsen kann eigentlich niemand sagen, er hätte es nicht vorher gewusst. Also die Informationen stehen bereit und es liegt jetzt an allen Akteuren, das Wissen zu nehmen und dann entsprechend richtig zu handeln.
Letzte Frage. In den vergangenen 4-5 Jahren haben wir nicht das Problem von zu viel Regen, sondern es hat zu wenig geregnet. Auch aktuell ist es wieder so, es ist zu trocken. Wir haben in Landesteilen Dürre, kann man sagen. Da kommt doch jetzt perspektivisch kein Hochwasser mehr, oder?
Das ist der Trugschluss. Also gerade Starkregenereignisse entstehen ja, wenn so eine Witterungssituation ist, wie wir jetzt haben. Also wenn sehr hohe Temperaturen sind und die können sich sehr schnell bilden dann, solche Gewittersituationen. Und dann kann es ganz lokal Starkregen geben. Und gerade bei kleinen Gewässern, da kann das Gewässer gerade mal so mit ein Viertelmeter Wasserstand dahin plätschern und eine Stunde später haben sie da 3 Meter Wasserstand oder so. Ne? Also das ist die große Gefahr, die da herrscht und auf die man sich einstellen muss. Also man kann sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, es kann gerade nichts passieren, sondern genau auch gerade jetzt müssen wir die Lage beobachten und das machen die Kolleginnen und Kollegen natürlich im Landeshochwasserzentrum.
Lokale Starkregenereignisse, das ist mir klar, das kann ich nachvollziehen. Aber man darf jetzt auch nicht sich in Sicherheit wiegen und sagen, es war jetzt 4-5 Jahre zu trocken, es hat zu wenig geregnet. Das heißt, ein großes Hochwasser gibt es jetzt nicht mehr. So ist es ja wahrscheinlich nicht.
Nee, so ist es nicht. Ich kann jetzt andersrum sagen, die Natur gleicht in der Regel sowas aus. Also wenn wir jetzt über Jahre lang ein Defizit aufgebaut haben, dann liegt eher statistisch auf der Hand, dass gerade mal wieder eine größere Menge zu erwarten ist, damit es sich langfristig wieder ausgleicht.
Okay, das hoffen wir natürlich nicht, dass es sich durch ein Extremereignis ausgleicht. Wir hoffen aber sehr wohl, dass sich der Wasserhaushalt ausgleicht. Herr Dr. Müller, Frau Ried, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Gerne.
Sehr gern.
Weitere Informationen zum Hochwasserschutz in Sachsen finden Sie bei uns im Internet unter www.wasser.sachsen.de oder unter www.hochwasserzentrum.sachsen.de. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, einen schönen Sommer. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal beim Podcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Musik